Ich darf sehr herzlich Petra Kammer-Ewert noch einmal begrüßen. Sie sind schon ganz charmant begrüßt worden von Dr. Eumann. Deswegen spare ich mir eine lange Vorrede und freue mich sehr auf Ihren Impuls.
Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Herr Staatssekretär, lieber Marc Jan, liebe Frau Gerlach, verehrte Gäste. Es ist jetzt nicht ganz einfach, von diesen, ja, ich sag mal, sehr vielen klugen und sehr grundsätzlichen Fragen, die Graf Lambsdorff aufgeworfen hat, die Marc Jan Eumann aufgeworfen hat, sozusagen sich in die Niederungen der konkreten Politik zu begeben. Ich will das dennoch versuchen. Wertschöpfung, Partizipation, Kreativität und Hass waren die vier Themenschlagworte der Werkstätten, die hier in der Landesvertretung unter der Dachmarke Digitale Gesellschaft nrw.eu in den zurückliegenden 11 Monaten stattfanden. Ausgangspunkt der Diskussion war die im Mai 2015 vorgelegte Strategie für den digitalen Binnenmarkt der Europäischen Kommission. Im Auftakt und in nahezu jeder Werkstatt gab es deutliche Bezüge auch zur audiovisuellen Mediendienste-Richtlinie, was man sich wünsche und was man von der Überarbeitung erwarte. Wo stehen wir jetzt nach einem Jahr Diskussion über Medien im Allgemeinen und über audiovisuelle Medien und die dazugehörige laut netzpolitik.org grauenhafteste und unklarste Richtlinie, die die EU jemals gesehen hat, im Besonderen? Rückblickend kann man, glaube ich, sagen, dass sich sehr wohl in den letzten 1,5 Jahren etwas verändert und auch etwas bewegt hat. Die Digitalisierung ist aus ihrem politischen Dornröschenschlaf erwacht. Kaum ein Thema wird nicht im Lichte der Digitalisierung diskutiert. Schlagworte sind hier Arbeit 4.0, Industrie 4.0, Smart Car, E-Heels, Smart Energy und viele andere Stichworte mehr. Ein der Digitalisierung angepasster wirtschafts- und ordnungspolitischer Rahmen, wie vor einem knappen Jahr in der Auftaktveranstaltung gefordert, ist bei weitem noch nicht kohärent. Aber ich glaube, wir sind auf dem politischen Diskurs endlich auf dem richtigen Weg. Schneller werden war eine weitere Forderung während der Auftaktveranstaltung. Glauben Sie mir, Frau Verheyen und ich versuchen als Co-Berichterstatterin schnell zu sein. Das hat bereits zu entsprechenden Diskussionen auch im Europäischen Parlament geführt, weil sich dann doch der ein oder andere ein wenig abgehängt fühlt. Bei der Digital- und Medienpolitik derzeit die richtige Entscheidung aus Diskussionen herauszufiltern, in denen Positionen und Konzepte sehr interessengeleitet und auch teilweise sehr vehement vertreten werden, ist durchaus ein aufwendiges Unterfangen. In diesem Umfeld kann dann für einen gemeinsamen Standpunkt Mehrheiten zu gewinnen, dauert dann doch ein wenig länger als ein Wochenende bei 1 oder 2 Gläsern Wein, wie Kommissar Oettinger seinerzeit mal hier angenommen hat. Im Berichtsentwurf haben wir uns an dem orientiert, was hier bereits diskutiert wurde. Die Regelungen stärker am Schutzgut ausrichten und unabhängiger von ihrer technischen Verbreitung regeln. Jetzt müssen auch die Mitgliedstaaten den Mut haben, diesen Weg gemeinsam mit uns zu gehen. Konkret haben wir den Schutz der Menschenwürde, den Jugendschutz, Grundregeln zu Werbung, zu Product Placement und Sponsoring in einem für alle Arten audiovisueller Dienste gültigen Kapitel vorangestellt. Wir stellen die Botschaft voran, dass bestimmte audiovisuelle Inhalte wie Hetze oder Rassismus nicht erwünscht sind, und erwarten, dass dieses Maß an Respekt und Würde dienstübergreifend gilt, da Menschenwürde auch im Digitalen unteilbar bleibt. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass die Richtlinie nur den audiovisuellen Bereich regeln kann. Das ebenso in den Werkstätten angesprochene Problem der Social Bots, die fragwürdige Inhalte jeglicher Couleur in einer vermeintlichen Relevanz im Netz generieren können und damit die Meinungsbildung beeinflussen, ist nicht gelöst und kann auch mit der AVMD-Richtlinie nicht gelöst werden. Ebenso wird man mit der AVMD nicht Hasstiraden in Social Media komplett einfangen können und auch das eben bereits angesprochene Problem der selbstreferenziellen Systeme, wo sich jeder nur noch in seinem eigenen Dunstkreis bewegt und jeder nur noch die eigene Wahrheit zur Kenntnis nehmen will, werden wir mit einer solchen Richtlinie nicht einfangen können. Weiterhin haben wir die Aufstellung von Verhaltenskodizes zur Selbstregulierung, die sowohl beim Jugendschutz als auch bei der Werbung als Regelungsinstrument ganz grundsätzlich gut funktionieren, in einem Artikel zusammengefasst und stärker mit dem Element der Koregulierung flankiert. Das war nämlich ein Punkt, der uns im Kommissionsvorschlag durchaus fehlte. Man hat zwar die Selbstregulierung durchaus als ein probates Mittel anerkannt, aber den Bereich der Koregulierung dabei ein Stück weit vergessen. Dem Gesetzgeber muss das Recht vorbehalten sein, regulierend einzugreifen, wenn Selbstregulierung nicht den von ihm erhofften Erfolg erzielt. Wir folgen nicht ganz den Vorschlägen der Kommission, die es den Videoplattformen größtenteils selbst überlassen wollte, wie sie die zu schützenden Güter handeln, und erteilen der von der Kommission vorgeschlagenen Vollharmonisierung hier eine Absage. Auch wollen wir sicherstellen, dass dienstübergreifend den Medienkonsumenten klar ist, ob sie Werbung, gesponserte Inhalte oder Inhalte mit Produktplatzierungen sehen. Kommt etwa in Schminktutorials auf YouTube Sponsoring oder Product Placement vor, verbieten wir nicht diesen Inhalt, sondern verlangen, dass er als das kenntlich gemacht wird, was er ist. Dem scheinheiligen Eindruck, der hier vor allen jungen Menschen vermittelt wird, dass es sich nämlich um völlig selbstlos erstellte Verbraucherinformationen oder gar Bildungsinhalte handelt, der muss begrenzt werden. Ich will nochmal betonen, dass wir damit keine flächendeckende Kontrolle des Internets etablieren, die ich politisch nach wie vor bekämpfe, weil sie mit kommunikativen Grundfreiheiten in keiner Weise vereinbart ist. Auch Netzneutralität wird nicht beschränkt. Die Vorschriften sind als Missbrauchsaufsicht konzipiert und die der Idee des Notice and Takedown folgen. Als weitere Elemente möchte ich benennen, dass wir das Herkunftslandprinzip stärken, nach längeren Diskussionen an einer Quote für europäische Werke in Video-on-Demand-Angeboten festhalten und eine engagierte Regelung zur Schaffung barrierefreier Angebote vorschlagen. Hierauf können wir dann, glaube ich, in der nachfolgenden Diskussion noch näher eingehen. Wir folgen der Kommission auch weitgehend in ihrem Vorschlag zur Liberalisierung der Werbezeiten im klassischen linearen Fernsehen, auch wenn wir eben von Graf Lambsdorff gehört haben, dass heute kaum noch jemand weiß, was lineares Fernsehen eigentlich heißt. Aus den vielzähligen Anhörungen, die wir durchgeführt haben, sehen wir aber auch, dass es vor allem im Hauptabend den Wunsch gab, nochmals ein Stück weit zu deckeln, sodass wir vorschlagen, in der Zeit von 20 bis 23 Uhr ebenfalls nur 20% der Gesamtsendezeit, also insgesamt 36 Minuten, der Werbung zustehen soll. Während der restlichen anfallenden Zeit von 7 bis 20 Uhr kann aber die Werbung im Rahmen der 20% frei verteilt werden. Durch diesen Kompromiss wird zum einen der befürchtete Preisverfall um die Werbeminute entgegnet und auch die Integrität von Filmwerken, die vor allen Dingen im Hauptabend ausgestrahlt werden, stärker geschützt. Zusätzlich zum Kommissionsvorschlag waren uns Vorschriften zur Auffindbarkeit und zur Signalintegrität ein Anliegen. So geben wir den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, Konzepte zu entwickeln, in denen audiovisuelle Medieninhalte und Mediendienste von allgemeinem Interesse angemessen herausgestellt werden können. Gegner dieser Regelung behaupten immer, man brauche sie ja nicht, da es ja keine Marktverengung gäbe, die Vielfalt der Inhalte sei doch gegeben. Ja, da haben Sie sicherlich recht. Werden diese Inhalte aber letztlich vom Nutzer in der Informationsflut nicht mehr gefunden und damit auch nicht mehr wahrgenommen, wirkt sich dies letztlich genauso schlecht aus wie eine Verengung selbst. In beiden Fällen erreicht die Information nämlich nicht mehr den Adressaten. Und dass Algorithmen ganz andere Interessen verfolgen als die, die man in einer gesellschaftspolitischen Diskussion oder Debatte als allgemein festlegt, können wir immer wieder erleben. Graf Lambsdorff hat eben auch darauf hingewiesen. Der Schutz der Signalintegrität war ein Wunsch der Rundfunkveranstalter. Auch wenn wir nicht flächendeckend die Störung des Signals durch Überblendung erleben, so soll dennoch sehr deutlich gemacht werden, dass eine Manipulation des Sendesignals durch Dritte gesetzgeberisch missbilligt wird und nicht zulässig ist. Längere Diskussionen mit der Kommission zeichnen sich ab zu den Vorschriften, die die Unabhängigkeit der Regulierungsstellen absichern sollen und was das Verhältnis der Arbeitsgemeinschaft der Regulierungsstellen auf EU-Ebene, der sogenannten ERGA, zum Kontaktausschuss, in dem die Mitgliedsländer versammelt sind, betrifft. Uns ist die Unabhängigkeit der Medien in der gesamten EU ein herausragendes Anliegen. Da wir hier nah am jeweiligen Mitgliedstaat zustehenden Organisationsrecht operieren, brauchen wir wirkungsvolle Regeln, die aber gleichzeitig die Subsidiarität respektieren und nationale Zuständigkeiten nicht aushöhlen. Nach den Diskussionen gestern und heute mit der Kommission und im Kulturausschuss habe ich den Eindruck, dass langsam erkannt wird, dass die vorgesehene rechtliche Trennung, die negative und auch gar nicht gewollte Schlagkraft haben kann, gut funktionierende Systeme der binnenpluralen Kontrolle wie Rundfunkräte zu zerstören. Man zielt damit auf die Richtigen, trifft aber leider die Falschen, wie die Süddeutsche am Wochenende zu Recht bemerkte. Wir unterstützen sehr die funktionelle Unabhängigkeit und wollen diese verstärken, indem wir die Unabhängigkeit der Redaktionen dadurch absichern, dass es Regulierungsstellen ausdrücklich verboten ist, vorab Einfluss auf jegliche redaktionelle Arbeit zu nehmen. Und ich glaube, hier liegt doch der Kern der Unabhängigkeit, die es EU-weit zu schützen gilt. Über die AVMD-Richtlinie hinaus sind weitere gesetzgeberische Vorhaben seit der Sommerpause erschienen, die sehr unmittelbar Einfluss auf Medien haben werden, sei es die Fortentwicklung der CAPSAT-Richtlinie, weitere Überlegungen zum Urheberrecht oder der soeben veröffentlichte European Electronic Communication Code. Meine Aufgabe als EU-Parlamentarierin und Medienpolitikerin wird es sein, in all diesen Vorschlägen Grund- und Freiheitsrechte auch in der digitalen Welt sicherzustellen. Nur so können wir Chancengleichheit und demokratische Teilhabe an weltweiten Kommunikationsnetzen und damit grundlegende Informations- und Kommunikationsfreiheiten gewährleisten und auch schützen. Sowohl weite Teile meiner Fraktion als auch ich wollen eine digitale Grundrechtecharta verankern, in dem der Schutz der Persönlichkeitsrechte und der Meinungs- und Informationsfreiheit ein zentraler Stellenwert zukommt. Es muss über unterschiedliche Politikfelder hinweg klar und einfach handhabbare Regeln geben, welche Rechte und Pflichten für Anbieter und Konsumenten gleichermaßen gelten. Das Interesse der Bürgerinnen und Bürger, am Potenzial von Innovation teilzuhaben, muss dabei im Mittelpunkt stehen. Es gilt, Hürden bei der Nutzung länderübergreifender digitaler Angebote weiter abzubauen, ohne dabei gleichzeitig Wertschöpfungsketten zu zerstören. Das Stichwort ist hier Geoblocking. Mit unserer Digital- und Medienpolitik müssen wir dafür Sorge tragen, dass Digitalisierung ein globales Freiheitsversprechen bleibt. Das geht nur, wenn jeder einzelne digitale Souveränität entwickeln kann. Deshalb bedarf es einer gesamteuropäischen Kraftanstrengung, um die bereits bestehenden Defizite im Medienkompetenzerwerb, und zwar in allen Generationen, abzubauen. Zu einer guten Medienpolitik zählt auch das Engagement für eine moderne digitale Infrastruktur. Eine bestmögliche Breitbandversorgung ist die, die auch mittelfristig noch steigende Datenraten bewältigt, ohne dass es eines Netzmanagements bedarf. Deshalb muss in Glasfasernetze investiert werden. Nur das sichert am Ende uns zukünftig eine Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse überall in der Europäischen Union. Ein offenes WLAN ist Teil einer offenen Gesellschaft. Dafür benötigen wir aber europäische Klarheit, was die Haftungsfragen betrifft. In Deutschland ist hier nach langem Hin und Her, ich glaube, ein guter Weg gefunden worden, der jetzt nicht europäisch wieder in Frage gestellt werden darf. Nach wie vor muss das freie und offene Internet geschützt und verteidigt werden. Die Sicherstellung der Netzneutralität sowie das Verbot von Zero Rating und die weitestmögliche Begrenzung von Netzwerkmanagement sowie die klare und eindeutige Eingrenzung von Spezialdiensten ist sicherzustellen. Nur so können auch zukünftig Vielfalt, fairer Wettbewerb und Innovationskraft erhalten bleiben. Was die Gewährleistung einer freien und vielfältigen Medienlandschaft in Zeiten der Digitalisierung angeht, steht die Presse vor einer besonderen Herausforderung. Wenngleich ich nicht glaube, dass wir durch weitgehende Veränderungen an der audiovisuellen Mediendienstrichtlinie oder durch ein neues europäisches Leistungsschutzrecht vermögen, die Presse zu retten, so bin ich doch gerne bereit, weiter darüber zu diskutieren, wie man die seitens der Presse erstellten professionellen, redaktionellen, journalistischen Inhalte nutzerfreundlich so verfügbar macht, dass sie auch für die Presse noch entsprechend finanziert werden können und es sich für die Presse auch noch lohnt, diese zu erstellen. Sie wissen, bei dem verringerten Mehrwertsteuersatz für Ihre Inhalte bin ich ganz bei Ihnen. Hier glaube ich, dass man in der Tat dafür sorgen muss, dass eine gedruckte Zeitung steuertechnisch nicht anders behandelt wird wie eine Zeitung, die man nur online liest. Auch kann man weiter darüber nachdenken, welche Rahmenbedingungen für die Presse verbessert werden müssen, um Kooperation mit anderen Medien und Verbreitungsformen zu ermöglichen. Auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss sich der Digitalisierung stellen. Verweildauern wie 7 Tage sind in den Mediatheken nicht mehr zeitgemäß und jungen Nutzern noch weniger zu erklären als das Geoblocking. Und ich bin sehr dankbar, dass da ja auch aus Nordrhein-Westfalen die entsprechende Initiative im Bundesrat ausgegangen ist, mit diesem Unfug endlich Schluss zu machen. Nicht nur junge Beitragszahler möchten die Angebote unabhängig und auch jederzeit und unabhängig und nicht abhängig von Verweildauern nutzen. Ich hoffe, ich konnte mit diesem kleinen Überblick einen kleinen Überblick darüber geben, welche Herausforderungen in der ganz konkreten politischen Arbeit noch auf uns warten und dass ich zudem deutlich machen konnte, wie wichtig diese Veranstaltungsreihe auch künftig sein könnte. Denn ich habe nicht gesprochen über Urheberrecht, das Recht auf Privatkopie, über Buchpreisbindungen, die europäisch abzusichern sind. Ich habe nicht gesprochen über wichtige Fragen des Datenschutzes, der Datensicherheit sowie über viele weitere Aspekte einer digitalen Gesellschaft. Schön wäre, wenn wir uns in Brüssel Diskussionsforen dieser Art erhalten könnten. Und das sage ich als überzeugte Nordrhein-Westfälin, wenn NRW hier eine Vorreiterrolle übernimmt und so wesentlich mit dazu beitragen würde, dass wir schneller vorankommen und vor allem gemeinsam dabei in eine Richtung laufen, die einer pluralen, demokratischen und auf universelle Teilhabe ausgerichteten digitalen Gesellschaft dient. Ich danke für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die weiteren Diskussionen.
Herzlichen Dank, Peter Kammer-Ebert.